Ja, ich darf herzliche Grüße ausrichten von meiner Frau und auch von unserer Gemeinde in Gelsenkirchen-Buer. Ja, das Thema heißt heute Glück im Unglück. Gibt's das überhaupt? Sagt die Bibel nicht etwas ganz anderes? Es gibt kein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht kennt. Aber manchmal ist es so, dann sagen wir, Mensch, der hat wirklich Glück im Unglück. Und im Alten Testament gibt's auch solche verschiedenen Geschichten und die wollen wir uns heute einmal zu Gemüte führen. 2. Könige 5. Die Geschichte kennt ihr alle, die Geschichte, die Heilung des Naaman. Elisa und die Heilung des Naaman. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung einige Verse. Und Naaman, ich muss mal gucken, ich habe noch eine Lesebrille. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der König Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten in Samaria, dann würde er ihn vom Aussatz befreien. Weiter Vers 8. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn, den Naaman, doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt an dem Eingang des Hauses von Elisas. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, bade im Jordan 7-mal, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird zu mir nach draußen kommen, der Prophet, und hintreten in dem Namen seines Herrn, seines Gottes und ihn anrufen, wird seine Hand über meine Stelle schwingen, so soll der Aussatz, wird der Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse Adama und Para, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich denn nicht baden und rein werden? Da wandte sich im Zorn um und ging davon. Da traten seine Diener hinzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet oder gefordert, hättest du es doch getan. Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter und nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein und er kehrte zurück und sein ganzes Gefolge und er nahm und trat vor ihm und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und dann drang er ihn zu ihm, doch Elisa weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde aus Israel mitgeben, denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brand- und Schlachtopfern zubereiten, sondern nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich sage an dieser Stelle, in dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht doch vergeben, wenn mein Herr in dem Hause Rimmons geht, um sich niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und auch ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Und wenn ich mich nun niedergebeugt habe im Hause Rimmons, so möge der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa sagte, ich sage zu dir, gehe hin in Frieden. Soweit diese Verse. Ja, das ist ja ein Drama, nicht? Dieser Naaman, ein hochdekorierter General, ein Heeroberste, Nicht ein Mann, der alles erreicht hat. Ein Mann, vor dem man aufblickt. Die Soldaten waren stolz auf ihn. Er war ein erfolgreicher, hochdekorierter Heeroberste. Wenn er nach Hause kam, kann ich mir vorstellen, nahm er seine Frau im Arm und seine Kinder herzte er. Nicht? Es war alles blendend, wunderbar. Und Leute, die an seinem Haus vorbeigingen, haben bestimmt gesagt, Mensch, der hat's gut, so müsste man sein. Nicht? Der hat alles erreicht. Aber dann steht da etwas, er war aussätzig. Ach, das ist ja aussätzig. Aussatz ist ja eine schleichende Infektionskrankheit damals, die unheilbar war. Das fing ja an mit den Gliedmaßen, nicht? Die waren dann entzündet und dann fielen die ab. Und ich kann mir vorstellen, zunächst hat man noch ein bisschen mit Tusche gemacht und Puder und vielleicht hat er auch noch schöne Salben gehabt und Düfte. Aber eines Tages war das nicht mehr zu verbergen. Er war aussätzig und damit gehörte er nicht mehr zur Gesellschaft. Damit war er kultisch unrein. Jeder Sklave war besser dran wie er. Unrein und aussätzig heißt, verloren zu sein. Wenn er stirbt, ist keiner da, der ihm den Schweiß von dem Stirn topft, der ihm, wenn er die Augen zumacht, ja, das letzte Gebet spricht. Ein armer Mann, aussätzig. Ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Ihr Lieben, dieses Bild zeigt die Bibel, um aufzuzeigen, wie wir sind, wie du bist von Natur aus. Der Aussatz ist ein Bild der Sünde. Schleichend kommt der Aussatz, wie manche anderen Krankheiten auch. Mir sagte mal ein Arzt, das und das, das kommt schleichend. Das merkt man gar nicht. Auch grauer Star, an dem ich operiert worden bin, das kommt schleichend, das merkt man gar nicht. Wenn man aber operiert ist, so wie jetzt, nicht, dann ist alles heller, ist die Decke hell. Wenn wir schauen im Wohnzimmer, wo man die Decke streichen, braucht man gar nicht, nicht. Nach der OP ist alles viel heller, also, nicht. So ist es. Ja, der Aussatz, die Sünde kommt schleichend und sie ist uns von der Ursünde ja mitgegeben. Wir sind hoffnungslos, trostlos. Da ist keine Rettung. Nichts ist möglich. Der aussätzige General. Paulus sagt im Römer 3, Vers 22, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn da ein Punkt wäre, dann wäre es ein Drama. Aber es geht ja weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ach, diesen hat Gott dargestellt zu einem Sühneopfer. Ach, Leute, es gibt doch Rettung. Hier auch für den Naaman. Das ist der Zustand des Menschen, hoffnungslos. Und im nächsten Augenblick lesen wir etwas. Naaman ist wieder auf Raub aus, nicht? Heute ja auch, nicht? Heute überfallen auch das eine Land überfällt das schwächere Land. In Nigeria überfallen sie christliche Schulen, verschleppen da die Mädchen aus den Schulen, werden versklavt, ist heute genauso. Und damals war das auch Usos, ne? Da ist man einmal auf Raub ausgegangen, hat den Leuten das Vieh gestohlen, auch die Sklaven, unter anderem auch ein kleines israelisches Mädchen. Und die fand dann im Hause Naamans Anstellung. Dieses Mädchen, wollen wir mal ein bisschen mehr genauer betrachten. Der Name wird uns gar nicht genannt. Das Mädchen war, ja, wenn man so will, die Hoffnung, die Zukunft ist zerstört. Keine Berufsausbildung mehr, Sklave. Getrennt von den Eltern, Großeltern, von den Verwandten. Herausgerissen. Wir können uns empören sagen, wie kann Gott sowas zulassen? Ist doch empörend. Dieses kleine, zarte Mädchen. Aber hinter all dem sehen wir ja die Hand Gottes. Gott ist ja derjenige, der alles reguliert. Wir sehen ja, haben ja die Froschperspektive, ne? Ihr wisst ja, wie die Frösche gucken, ne? Die Frösche, wenn die im Wasser, die gucken nur so eben aus dem Wasser mit ihren großen Augen. Dann sehen sie über die Wasseroberfläche. Mehr sehen die nicht. Und wir Menschen sehen auch, so haben auch so den Froschblick, ne? Wir sehen gerade das so, was vor Augen ist, aber die Geschichte hinter der Geschichte, die sehen wir oft gar nicht. Und das ist hier gerade bei der Geschichte des Naaman so interessant. Da ist nämlich die Geschichte hinter der Geschichte ganz wichtig. Also dieses Mädchen, das jetzt als Sklavin dient, ja, ist heimatlos, Eltern verloren und armes kleines Mädchen. Ist sie wirklich so arm? Sie hat alles verloren. Nein, sie hat nicht alles verloren. Sie hat ihren Glauben an Gott nicht verloren. Sie wusste etwas von dem lebendigen Gott. Und das stellt auch uns eine Frage. Was sehen unsere Kinder und Enkelkinder bei uns zu Hause, wenn sie eines Tages das Haus verlassen, wenn sie in die Welt hinausgehen? Welt voller Luch und Trug, voller, wo jede Schamlosigkeit als cool bezeichnet wird. Was nehmen unsere Kinder, unsere Enkelkinder mit? Was haben sie bei dir gesehen? Das ist wichtig. Das trägt hindurch. Hier bei diesem Mädchen, die hat alles verloren, aber nicht ihren Glauben an Gott. Und dann macht sie eine kühne Aussage, sie sagt, ach, wäre doch mein Herr bei dem Propheten in Samaria, der würde ihn vom Aussatz befreien. Ja, wo steht das denn? Wie viel hat er denn schon befreit vom Aussatz? Nicht ein. Ja, wie kommt sie denn dazu? Das ist eine Glaubensaussage, geleitet durch den Heiligen Geist. Elisa hat mal jemand vom Tode erweckt, als er einen Sonnenstich umfiel. Aber nicht vom Aussatz befreit. Sie ist kühn. Und dieses Mädchen ist auch mitleidend. Das wird, lesen wir an dem Wort der Ach. Ach, wäre doch mein Herr. Das heißt, sie hat genau gesehen, der bekommt Aussatz und hat Aussatz. Der ist rettungslos verloren und sie leidet mit diesem, der sie eigentlich entführt hat. Ach, wäre er doch zu dem Propheten in Samaria. Der würde ihn vom Aussatz befreien. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Da gibt es einen, der dich vom Aussatz der Sünde befreit, das ist Jesus. Jesus ist der Retter, der Heiland der Welt. Zu dem dürfen wir kommen. Das ist die Botschaft hinter dieser Botschaft. In vielen Variationen lesen wir das im Alten Testament. Und das ist das Schöne. Das kann uns begeistern. Jedenfalls mich begeistert diese Geschichte immer wieder aufs Neue. Da gibt es einen in Israel, der macht dein Leben ganz neu. Kommen wir noch zu. Das ist Evangelium. Ach, wärst du doch zu dem Heiland Jesus Christus gekommen. Komm noch heute. Naaman bespricht das jetzt mit seinem König, König Hadad von Syrien. Das ist der Heeroberste und sagt, gib mir einen Brief mit einer Empfehlung, schreiben hier für den König von Israel, Joram und damit ich dann, nicht? Und er nimmt dann natürlich ordentlich was mit, nicht? So und so viel, 330 Kilo Silber nimmt er mit, 72 Kilo reines Gold, 10 Festkleider, also er ist gut bestückt. Ne, wir wollen uns ja diese Heilung ja was kosten lassen. Wir lassen uns doch nicht lumpen. Wir sind doch wer? Ne? Ich bin doch schließlich der Heeroberste. Seht mal meine ganzen Orden an, nicht? Meine ganze Nahkampfspange und was ich nicht alle errungen habe, nicht? Ja, ja, ich bin schon wer. Und da soll mal dieser Gott kommen und mich mal reinmachen, ne? Ja, sicher. Und so macht er sich auf die Reise, nicht? Mit seinem vielen Gold und Silber und, ja. So ausgerüstet will er nun vor dem Propheten treten. Zunächst kam dann etwas Verwirrung auf. Zunächst der König von Israel missversteht das und denkt, dass er sucht einen Anlass zum Krieg. Aber der Prophet hört das, er hat seine Kleider zerrissen, er könnte, lass er zu mir kommen. Und dann kommt Naaman zu dem Propheten mit all seinem Gefolge, mit seinen Kämpfern, mit seiner Leibwache, seinen prächtigen Pferden, mit seiner tollen Uniform, mit dem Gold und Silber, nicht? Und das ist seine Stütze. Die Frage an dich, worauf stützt du dich eigentlich? Mancher zeigt mir so seine Rentenabrechnung. Oh, wenn ich meine Rente gebe, oh, guck mal hier, ich kriege eine große Rente und vom Betrieb noch die Rente und da noch eine Rente. Oh, schön. Ihr Lieben, stützen wir uns nicht auf solche Dinge,
Spätestens dann, wenn der Renteneintrittsalter kommt, dann ist vielleicht alles nur noch halb so viel wert oder weniger. Das sind falsche Stützen, morsche Stützen. Psalm 62 sagt uns etwas anderes. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung und mein Heil, ich werde nicht wanken. Naaman stützt sich auf morsche Stützen. Morsche Stützen sind so Alkohol, Drogen. Meine eigene Intelligenz, oh, ich schaue da schon durch, ich werde denen schon was verkaufen. Nein, nein. Eigene Intelligenz und eigene Tüchtigkeit zählen nicht bei Gott. Gott hat dieses unbekannte Mädchen benutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Um das Evangelium zu verkündigen, da muss man nicht, wer weiß, wie tolle Leute haben, promovierte Leute von der Bibelschule. Nein, das Evangelium können auch einfache Menschen sagen. Was sagen die? Was Gott an mir getan hat. Ich war gestern noch ein Sünder und heute habe ich die Gnade Gottes erfahren. Er hat mich ganz rein gemacht. Das ist, ich lebe jetzt mit Gott. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Heb deine Augen auf, nicht die Froschperspektive. Schau nach oben zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, wunderschön. Darauf dürfen wir uns stützen, auf Gottes Wort, auf Gottes Verheißungen. Sie tragen dich und mich jeden Tag, jeden Augenblick hindurch. Alles andere, das Materielle, das nicht auf, das sind morsche Stützen. Die brechen weg. Die taugen nichts. Kommen wir zurück zu unserem Naaman. Morsche Stützen erleben wir auch in der Politik. Ich staune ja, wenn unser Finanzminister, der Herr Lindner, so vor der Presse tritt, nicht? Nehmen wir ja in Interviews, nicht? Der strotzt ja vor Selbstbewusstsein, nicht? Ach, er ist ja der, nicht? Vor 7 Monaten hat er gesagt, mit mir, mit der FDP wird es keine neuen Schulden geben. Keine neuen Schulden. 6 Monate später ist er der größte Schuldenmacher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Noch nie hat ein Finanzminister innerhalb von 6 Monaten in einer Legislaturperiode 140 Milliarden neue Schulden gemacht. Außer den 100 Milliarden an sogenanntes Sondervermögen. Da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Nicht, kommt von einem Selbstbewusstsein, aber der ist nach wie vor von sich selbst so überzeugt, nicht? Der Jesus sagt in einem Beispiel in Lukas 18, Vers 3, sagt er zu dem Zöllner und Sünder, spricht er ein Gleichnis, sagt er, und zwar zu denen, die auf sich selbst vertrauen. Da waren dann die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die beteten vor Gott, ich danke dir, dass ich so bin, nicht? Und ich mache ja das und ich verzehnte sogar die Gewürze und was ich alles tue, nicht? Und ich bin auch nicht so wie der da, ne? Der Zöllner und Sünder, nicht? Und der Zöllner und Sünder, der wagte gar nicht, seine Augen aufzuheben. Er sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, der geht gerechtfertigt von dann. Dem ist die Schuld vergeben. Nicht der Selbstgerechte, der auf sich selbst vertraut. Leistungsding. Jetzt kommt der Naaman doch am Hause zu Elisa. Und er hat ja so seine bestimmten Vorstellungen, haben wir ja auch, nicht? Wenn wir zum Arzt gehen, haben wir so eine bestimmte Vorstellung, nicht? Wenn wir ein Gebrechen haben, nicht? Ja, Arthrose oder Rücken oder was, nicht? Da haben wir bestimmte Vorstellungen, wie der Arzt wohl, nicht? Was machen wir? Der wird dann CT machen, Röntgen und dies und das, nicht? Und der Naaman hat auch so bestimmte Vorstellungen, nicht? Kommt er mit seinem Tross da an, nicht? Sitzt auf dem Pferd, nicht? Ja, nicht? Wir sind doch wer. Und jetzt soll mal der Prophet rauskommen. Der Prophet, das ist ja nur ein Bauernsohn. Und ich bin ja ein, bin ja wer, ne? Und was sagt der Prophet Elisa? Ich sag mal so aus Scherz, der saß vorm PC und hat gerade die Arbeiten seiner Prophetenschüler korrigiert, keine Zeit. Schickt seinen Diener raus, sagt er mal, 7-mal im Jordan baden. Oh, da ist er ja, da geht er ja hoch, nicht? Der Naaman, wie? Was? Der Bote kommt raus? Und spricht zu mir, ich soll in der Brühe, den Jordan habt ihr mal gesehen, das ist eine Brühe, eine braune Brühe, auch heute noch. 7-mal baden da drin? Also der Hat doch eine Macke, der. Nee.
Also 7-mal. Die richtige Adresse ist schon da. Aber der Glaube wird geprüft. Der Glaube wird geprüft. Da gerät der Naaman in Zorn und sagt, warum soll ich in der Brühe, die Flüsse da in Damaskus sind viel sauberer, sind schöne Gebirgsbäche. Und ich soll da hingehen. Und dann ist schön zu sehen, das ist dann so die Stunde der Diener. Interessant, in der Bibel finden wir verschiedene Beispiele, wo die Stunde der Diener ist. In der Hochzeit zu Kanaan, Johannes 2 ist auch so, nicht? Da sagte die Mutter Jesu zu ihm, zu Jesus, sie haben keinen Wein. Wein, ein Bild der Freude. Und Jesus sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Und dann sagt sie gleichzeitig zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also die Diener sind ganz wichtig. Und auch hier will der erboste Naaman weggehen und kommen die Diener zu ihm und sagt zu ihm, Mensch, wenn der Prophet dir jetzt etwas Schwieriges gesagt hätte, das hättest du doch getan. Geh doch einfach in den Jordan, bade doch 7-mal. Das ist doch ganz einfach, das ist doch nichts Schweres. Und er lässt sich überzeugen und geht dann in den Jordan. Er muss herunter vom Pferd, herunter vom hohen Ross. Menschen, die zu Jesus kommen, müssen herunter vom hohen Ross. Manchmal dauert das sehr lange. Bei dem verlorenen Sohn war das ja auch nicht, bis er ganz unten war, bis er nichts mehr hatte. Und nicht manchmal führt Gott Wege mit Menschen und lässt diesen Punkt zu, bis sie ganz unten sind. Liebe Geschwister von uns aus der Gemeinde, die haben einen Schwiegersohn, auch russlanddeutsche Geschwister, und der Schwiegersohn wollte nie was von Gott wissen. Jetzt wurde er krank, krebskrank, ganz schlimm, völlig abgemagert, es geht zu Ende. Katharina ist hingegangen, hat die russische Bibel mitgenommen, hat noch mal vorgelesen, mit ihm gesprochen. Und dann, ja, kurz bevor er gestorben ist, hat er sich zu Jesus bekannt. Im letzten Augenblick. Ja, die ganze Familie ist ergriffen. Letzte Woche Dienstag wurde er beerdigt. Ganz ergriffen. Gott hat es zugelassen. Ja, auf dem letzten Drücker am Abgrund hat er sich noch bekehrt. Auch dieser Naaman, der muss herunter von seinem hohen Ross, er muss runter in die Brühe, ja. Und 7-mal untertauchen, nicht eintauchen, so ein bisschen, untertauchen. Und beim ersten Mal im Wasser ist er untergetaucht und nichts passiert. Beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten Mal ist immer noch nichts passiert. Fünften Mal auch nicht. Was soll das denn? Und dann beim sechsten Mal, dann sieht er, ach, alles neu. Sein Fleisch neu, wie eines jungen Knaben, ganz neu. Ihr Lieben, das erinnert uns an die Worte Jesu. Siehe, ich mache alles neu. Jesus macht alles neu. Und jetzt bricht es aus ihm heraus. Jetzt kommt er zu den Propheten zurück. Jetzt kommt er zu den Propheten zurück. Und was sagt er? Ich habe erkannt, dass es nur einen Gott gibt, der Gott, ein wahrhaftiger Gott in Israel. Wieso hat er das erkannt? Woran hat er das erkannt? Du bist ja gar keine Beziehung zu dem Gott Israels gehabt. Er hat es erkannt an dem Eins und Jetzt. Einst war er aussätzig und jetzt ist er geheilt. Paulus spricht im Epheserbrief auf vom Einst und Jetzt. Einst waren wir verloren, waren wir in der Welt, waren wir verloren, hatten keinen Anteil am Erlösungswerk des Christus. Aber jetzt sind wir begnadigt in Christus. Das Eins und das Jetzt ist ganz wichtig. Auch hier wird das schon vorgestattet, nicht? Das Eins und das Jetzt. Siehe, ich mache alles neu. Und jetzt ist das Herz des Naaman erfüllt. Es gibt ja ein Lied, das heißt, seliges Wissen, Jesus ist mein. Können wir hier drüber schreiben, nicht?
Jetzt ist er erfüllt von der Freude. Es gibt keinen anderen Gott. Dieser Gott Israels, dieser Prophet, ist ein Evangelist geworden. Ein Aramäer. Die Aramäer kommen ursprünglich aus dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Haben sich später auch angesiedelt in Mesopotamien, da wo Abraham herkommt, Ur in Chaldea. Die Aramäer sind wie die Armenier auch eine verfolgte Minderheit. 1918, 1919 haben die Osmanen die Armenier ein Genozid verübt, einen Völkermord. Und auch an die Aramäer, ungefähr 500 bis 750.000 Aramäer wurden von den Osmanen, von den Islamisten unter Atatürk ermordet. Und die Aramäer sind bis heute ein vorwiegend christliches Land. Wir haben einen Bruder, der jetzt in Dülmen wohnt, der ist auch Aramäer, kommt daher. Ein Bruder mit einem gefüllten Herzen von der Freude und der Liebe in Christus. Er ist also jetzt geheilt, ein Aramäer. Er ist jetzt bei dem König von Syrien, Ben-Hadad. Da ist er ein lebendiges Zeugnis für das, was der Gott Israels getan hat. Ein Botschafter an Christi Stadt, würden wir sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe ewiges Leben durch das Blut Jesu Christi, das mich reinmacht. Das ist das Eins und das Jetzt. Und das soll dein Herz und mein Herz mit Freude erfüllen. Wir Christen brauchen nicht traurig durch die Welt zu gehen. Wir können erfüllt von der Freude sein. Und dürfen das. Und jetzt ist er so voller Freude erfüllt, sagt er, also da lasse ich mich doch nicht lumpen. Jetzt nehme ich mein ganzes Gold und mein ganzes Silber und ab zu den Propheten und die schönen Kleider, nicht? Ach, der wird sich freuen. Und was sagt der Prophet? Für mich nicht. Ich brauche das nicht. Ihr Lieben, die Botschaft steht dahinter, das Heil ist umsonst. Es ist umsonst. Du kannst dir die Gnade Gottes nicht verdienen. Die Barmherzigkeit Gottes ist umsonst. Sie kommt aus der Fülle der Liebe Gottes. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, ist mein Lieblingsvers. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gott ist freigebig. Gott ist ein verschwenderischer Gott. Aus der Fülle des Herzens. Umsonst. Kostet nichts. Du musst nur zu ihm kommen. Muss Jesus nicht rauslassen. Nimm Jesus an als dein Heiland und Herrn. Sage, Herr, ich bring dir mein ganzes Leben. Das kannst du tun. Du brauchst ihm kein Geld und Güter geben, aber du kannst ihm dein Leben anvertrauen. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte jetzt mit dir leben. Morgens beginne ich das Gespräch mit dir, lese dein Wort und auch den Alltag und jeden Tag. Ich merke, du bist bei mir, du umgibst mich, ob ich im Garten rumhake, ob ich unterwegs bin. Du umgibst mich mit deiner Gnade. Ist doch schön. Du ebnest den Weg vor mir. Du weißt, was morgen ist und was übermorgen ist. Nichts ist vor dir verborgen. Und in dieser inneren geistlichen Gelassenheit kann ich doch meinen Weg gehen. Umsonst ist das Heil. Ich darf Danke sagen. Danke für deine Gnade, Vater. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe. Und jetzt lebe nicht ich mehr für mich. Steht mein Ich an erster Stelle, sondern Jesus steht an erster Stelle. Gott steht an erster Stelle. Herr, was willst du, dass ich tun soll? In die Mission gehen? Vielleicht mich in der Gemeinde einbringen? Ich bin damals angefangen, 1968, 67 habe ich geheiratet, 68, in der Bur, in der kleinen Gemeinde. Da haben die jemand gesucht, ich wohnte dann in Bur, für die Sonntagsschule. Und das war immer so mein Traum, Sonntagsschule machen, auch schön, nicht? Mit Kindern arbeiten, wunderschön. Haben dann selbst zwei Kinder bekommen und das war mein Traum. Und wir hatten damals nicht genug Platz, da hatten wir eine Räumlichkeit einer Schule angemietet und dann sind wir dann morgens nach dem Abendmahl sind wir dann dahin gefahren mit den Kindern und dort haben wir Sonntagsschule gemacht. Schöne Zeit. War nicht belastend, im Gegenteil, hat mir viel Freude gemacht. Ja, so ist auch hier der Naaman. Wir merken, hier hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Er dient jetzt nicht mehr fremden Göttern. Wer Jesus hat, der hat etwas Besseres. Der hat den Heiland der Welt. Der hat den, der deine Schuld und Sünde abgewaschen hat. Der für dich auf deinen Platz eingenommen hat. Ich hörte eine schöne Geschichte. Da betritt jemand ein Flugzeug, Boeing 737 in England und betritt das Flugzeug und während des Fluges sagt jemand, darf ich wohl Ihren Platz haben? Ich wollte da fotografieren und filmen. Ja, ja, haben Plätze getauscht. Dann ist das Flugzeug abgestürzt. Und da, wo er gesessen hat ursprünglich, der Mann ist tot. Und da, wo er jetzt saß, er hat überlebt. Weil er konnte das Flugzeug nicht verlassen. Seine Beine waren eingeklemmt. Das Flugzeug brannte. Dann musste er herausgeholt werden. Letzten Augenblick kamen die Retter. Den Retter, der ihn gerettet hat und der Einsatz seines Lebens, hat er dann ein Jahr später wieder getroffen. Seine Füße waren mehrfach gebrochen, heraus aus dem Sitz und dann heraus. War für mich ein schönes Bild. So ist Jesus. Er hat deinen Platz eingenommen. Damit du leben kannst. Damit du leben kannst. Und er hat dich herausgeholt aus deiner Verlorenheit. Du bist eingeklemmt in der Sünde. Du konntest dich nicht selbst befreien. Jesus hat dich herausgerissen aus dem Flugzeug und herausgerissen. Und hat dir ein neues Leben gegeben. Man kann sehen, wie der Mann das erzählt hat. Da kommen ihm die Tränen. Ja, ein neues Leben hat er jetzt bekommen. Ein ganz neues Leben. Er sieht das Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Eigentlich wäre ich tot. Kommen wir zurück zu unserem Naaman. Da er nun sein Gold und sein Geld nicht mehr los wird, und da sagt er, er bittet aber eins, nämlich ein Eselskarren voll Erde, israelischen Boden, den will er jetzt mitnehmen. Er will etwas mitnehmen ins fremde Land und will diese Erde ausschütten und damit ein Zeichen setzen, dass er diesem Gott Israel dient, diesem Gott allein. Und wenn sein König in das Haus, in den Göttertempel da, dieses Haus Rimmons geht, dann stützt er sich auf ihn und da bittet er um Verständnis und der Prophet sagt, geh hin in Frieden. Aber er ist ein leuchtendes Beispiel, ein Missionar, ein Evangelist mitten in der Fremde. Das finde ich so schön. Aus einem Feind Gottes wird ein Freund Gottes. Aus einem Saulus wird ein Paulus. Das tut Gott. Und jetzt können wir den Kreis schließen. Die Geschichte hinter der Geschichte lautet nämlich, das Heil ist auch für die Nationen, das Heil auch für alle Menschen, das Heil auch für die ganz fernen Völker, auch für uns hier in Germanien. Wir dürfen auch zu Jesus kommen. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir das so aufnehmen und annehmen, was Jesus für uns getan hat, dann können wir auch nur loben, danken und anbeten und ihm die Ehre geben. Und in der Geschichte des Naaman wollen wir das so ein Beispiel nehmen. So handelt Gott im Verborgenen. Ganz weite Fäden zieht er, um die Menschen zu erreichen auf unterschiedliche Art und Weise. Wir können nur staunen. Das sind die Wege Gottes, auch mit mir. Er hat auch mich erreicht, auch dich erreicht. Ja, du warst auch einst ferne von Gott. Er hat dich erreicht. Er möchte, dass du zu ihm kommst, dass du bei ihm bleibst. Bei ihm kannst du abladen, deine Sündenlast, deine Zweifel, deine Fragen. Bei ihm wirst du neu, wie der Naaman, neu, ganz neu. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Wer in Christus ist, sagt Paulus, ist eine neue Schöpfung. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist doch schön. Das ist schön. Geht mal im Juni durch die Felder, wie alles blüht und wächst und gedeiht. Ihr riecht den Duft des Holunder und den Duft der Wälder und des Getreides. Herrlich. Wenn ihr im Januar durch die Felder fahrt, ist alles tot. Siehe, alles ist neu geworden. Alles blüht. Alles ist herrlich. Jesus macht alles neu. Amen. Danke für euer Zuhören.